Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid 1. Zukunft ist jetzt.
Und hier kommt Ihr Gastgeber, Christian Jakobetz.
Ich mache ja meinen Job schon ein paar Tage, nicht nur den als Podcaster, sondern überhaupt so als Medienmensch. Aber so derart spannend, so derart schnell wie jetzt waren die Zeiten schon ganz, ganz lange nicht mehr. Genau genommen waren sie das letzte Mal so spannend, als dieses Internet begann, irgendwie die Welt umzukrempeln. Die Rede ist, ihr ahnt es, mal wieder vom Thema KI. Eigentlich dachte ich ja irgendwie, okay, das war jetzt ein rasend schnelles Jahr 2023, in dem unglaublich viele Dinge passiert sind. Und jetzt muss sich das Tempo ein kleines bisschen verlangsamen. Tja, denkste, sieht überhaupt nicht danach aus, als wenn sich irgendetwas verlangsamen würde. Im Gegenteil, die Sachen, die jetzt gerade auf uns zukommen, die sind nochmal von einer ganz anderen Dimension als das, was wir vor 12 oder 15 Monaten besprochen haben. Ihr erinnert euch, damals gab es einen ganz, ganz großen Hype um ein Ding namens ChatGPT 3.5. Ein Ding, über das der fortgeschrittene KI-Anwender heute nur noch müde schmunzeln kann. Was also kommt auf uns zu? Und vor allem, was bedeutet das, wenn man es wieder ein kleines Stückchen weiterdenkt? Das besprechen wir in dieser neuen Ausgabe von D25. Und das natürlich mit unserer KI-Expertin, Professor Iris Lorscheid. Und natürlich bekommt ihr D25 wie immer da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt erkenntnisreiche 25 Minuten.
D25 wird präsentiert von unserem Partner Digital Publishing Report.
Iris, ich hatte letzte Woche mal ein eigenartiges Erlebnis, nämlich auf einem Seminar zum Thema KI. Und dort hat jemand mit ChatGPT 3.5 gearbeitet. Und das war für mich irgendwie so wie eine Reise in eine andere Zeit. Zu sehen, huch, das gab es ja auch mal. Bin dann ganz stolz von meinem 4.0 gesessen und habe mich dann, wie wahrscheinlich der Rest der Welt auch, sich gefragt, was wird denn wohl GPT-5 können? Haben wir jetzt eine Ahnung, was es können könnte?
Ja, es gibt tatsächlich gestern ein spannendes Interview mit Sam Altman. Das ist der CEO von OpenAI. Und das kann man auch leicht auf YouTube finden, also mit Lex Friedman. Und wir haben jetzt ja auch ein Jahr Geburtstag ChatGPT-4 Release. Das passt ja auch noch ganz gut. Und da wurden dann eben einfach mal auch nachgefragt, ne? Also wie sieht es denn jetzt aus mit GPT-5? Und es gibt eben auch schon so erste Andeutungen, dass das letzte Jahr seit dem Release von GPT-4 eher ein ruhiges sein soll, was die KI-Entwicklung angeht. Also ich habe so einen schönen Tweet gesehen. Ich hoffe, ihr habt euch alle gut erholt, ja, von Leopold Aschenbrenner heißt er von OpenAI, weil das nächste Jahr wird nochmal richtig Fahrt aufnehmen. Und das ist also ganz spannend, was passiert jetzt als nächstes. Da gab es also das Interview, es wurde gerade erst gestern veröffentlicht. Und es ist so, dass in diesem Jahr auf jeden Fall was passieren soll. Er hat aber ganz interessanterweise davon gesprochen, dass er das jetzt vielleicht nicht unbedingt schon GPT-5 Rollout nennen möchte in diesem Jahr, weil ihm ganz wichtig ist, dass er keine Schock-Updates in die Welt bringen möchte. Also ihm ist es ganz wichtig, dass allen Zeit gelassen wird, mit diesen Systemen umzugehen. Er hat auch davon gesprochen, dass man AGI, also Artificial General Intelligence, ernst nehmen soll. Und für ihn gehören KI und Überraschungen nicht zusammen. Und er möchte es also iterativ ausrollen. Also es könnte dann so ein GPT-471, 472 haben sie gesagt, also so verschiedene Checkpoints, die dann langsam ausgerollt werden. Das wäre jetzt so sein Plan. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Label passt jetzt für GPT-5? Er hat gesagt, GPT-5 zu GPT-4 wird mindestens so ein Sprung sein wie GPT-4 zu GPT-3. Es wird etwas veröffentlicht in diesem Jahr. Er weiß noch nicht genau, was, oder er sagt es nicht genau was, aber es gibt eben diese inkrementelle Ausrollen, weil er eben diese Schock-Updates nicht in die Welt bringen möchte.
Der Journalist in mir fängt das Spekulieren an, weil der sich dann denkt, naja, er will nicht, aber er könnte vielleicht. Und wenn ich dann mir überlege, er könnte, dann muss ich dich als die Expertin wiederum fragen, was denkst du denn, was könnte er denn, wenn er wollte?
Ja, da muss man also wirklich auch nochmal mit psychologischem Gespür in dieses Interview reinhören, weil er sagt eben an der einen Stelle, naja, wir haben schon noch auch Arbeit zu tun mit GPT-5, ja, und deswegen auch rollen wir es nicht aus. Aber dann gibt es eben immer mal wieder diese Andeutung, dass Artificial General Intelligence, also das ist ein Ding, was eben kommen wird. Und das wird einfach viele Bereiche unseres Lebens und des Businesses obsolet machen. Das geht auch bis dahin, dass Systeme, die jetzt mit GPT-4 entwickelt werden, also die ganzen Startups dieser Welt, die Unternehmen, die jetzt also Apps und Software bauen, basierend auf GPT-4, die dann eben mit GPT-5 schon übertroffen werden können oder obsolet werden können. Und es gibt ja eben auch noch bei OpenAI das große geheime Projekt QStar, wo auch keine Details von geteilt werden, wo es eben auch der erste Schritt zur Superintelligenz gehen soll, wo es vor allen Dingen sehr viele Spekulationen gibt. Und er betont immer wieder, dass ihm auch Safety wichtig ist, dass ihm auch die Geschwindigkeit wichtig ist, dass er da also langsam vorangehen möchte, dass er dieses Thema ernst gemeint haben möchte. Er hat auch das Thema Deepfake angesprochen, ja, also dass das ja auch eine Gefahr ist, die leicht missbraucht werden kann. Und damit klingt es so, dass es, also er hat beides angesprochen, dass es noch Entwicklungsbedarf gibt, aber er hat eben auch darüber gesprochen, dass er langsam vorgehen möchte und da wird vermutlich dann auch in beidem ein Stück Wahrheit drinstecken.
Was man immer wieder gelesen hat, schon zum Jahresanfang, ist, dass nahezu alle KI-Entwickler in diesem Jahr irgendwas mit Multimodalität machen wollen. Also nicht verwechseln mit Multimedialität, sondern Multimodalität. Was denkst du, ist das ein Stadium, das OpenAI eh schon lange hinter sich hat und sagt, multimodale Sachen können wir, machen wir ganz sicher? Oder könnte GPT-5 tatsächlich in Sachen Multimodalität diese neuen Maßstäbe setzen, die alle erwarten?
Genau, das hängt eben auch von so Projekten ab wie Sora. Also da geht es darum, dass man diese Fähigkeiten, die wir jetzt in diesen Texten haben, also mit Natural Language Processing, diese Large Models, Large Language Models, die sind ja sehr performant, also die können ganz tolle Ergebnisse liefern. Können wir das jetzt auch auf visuelle Ergebnisse schon hinbekommen? Ja, und das ist das, was es dann eben für diese volle Multimodalität benötigt, dass man also das Visuelle genauso mächtig umsetzen kann wie den Text. Und da gibt es ja so tolle Ergebnisse, wie man fragt ein Bild, wo ein Cookie drauf ist und sagt man irgendwie, gib mir mal das Rezept dafür. Oder man prompt eben ein Video, was generiert werden soll. Und da gibt es auch definitiv die Entwicklung und die Fortführung, die auch besprochen wurde, auch in diesem Interview. Und dass man also auch daran arbeitet und dass das natürlich funktionieren wird. Und inwieweit das jetzt aber dann eben mit ChatGPT, dieses Sora mit ChatGPT verarbeitet wird, das wurde jetzt explizit so nicht besprochen. Aber da eben alle seine Argumentation in Richtung Artificial General Intelligence ging, können wir davon ausgehen, weil das bedeutet ja eben auch das Multimodale mit dazu.
Alle reden gerade wieder logischerweise von OpenAI und ChatGPT, 4, 5, was auch immer. Ich finde es ja interessant, dass man dabei immer noch so ein bisschen außen vor lässt, dass ja auch andere inzwischen sehr intensiv an solchen Modellen arbeiten. Google hat nach dem Flop mit Bard im letzten Jahr ja jetzt Gemini inzwischen aufgesetzt. Gut, bei der Bildbearbeitung gibt es noch leichte Probleme nach allem, was man hört. Aber ich habe Gemini jetzt mal so ein bisschen getestet. Du musst sagen, das war schon verdammt gut, was die da auf die Beine gestellt haben. Denkst du, dass wir in den nächsten Monaten eher so 3- und 4 Kämpfe sehen werden oder bleibt OpenAI erstmal unabsehbar lang an der Spitze?
Es gibt natürlich noch andere Spieler in dem Spiel. Also es ist eben nicht nur OpenAI. OpenAI war eben vor allen Dingen auch sehr sichtbar und mit GPT einfach sehr erfolgreich. Gemini mit Google liest man jetzt vor allen Dingen in Bezug auf das iPhone. Ja, da geht es ja eben darum, ob das iPhone integriert werden kann. Dann haben wir die spannende Kooperationsvereinbarung zum Thema AI in Robotics, die gerade gerade beschrieben wurde. Da war aber wieder OpenAI mit drin, aber dann eben auch mit Microsoft, Nvidia und anderen, wo dann ja auch Elon Musk so schön drauf reagiert hat und gesagt hat, ne, bring it on. Also dieser schöne Wettbewerb, weil Elon Musk sich natürlich eigentlich als der Vorreiter in der Robotik führt und mit seinem Optimus-Programm natürlich derjenige sein möchte, der da ganz vorne sichtbar ist, und andere kooperieren dann eben mehr und andere wiederum nicht. Also kurz gesagt, es gibt einen Wettbewerb und es gibt mehrere Player in diesem Wettbewerb. Und ich denke, das sagte auch Sam Altman in seinem Interview, dass auch er Wettbewerb erstmal eine gute Sache findet, weil man dann ja auch nochmal sich in der Entwicklung pusht. Aber für ihn sind auch Kooperationen sehr wichtig, weil es eben einfach ein großes gesellschaftliches Thema auch ist.
Du hast gerade Nvidia angesprochen und über die habe ich heute den schönen Satz gelesen, dass die es, ähnlich wie Steve Jobs vor 20 Jahren, immer wieder inzwischen schaffen würden, die Fantasie der Welt zu beflügeln, weil sie mit irgendwelchen wahnsinnigen Chips, die die da jetzt gerade auf den Markt bringen oder entwickeln, Dinge möglich machen, von denen wir bisher nicht gedacht haben, dass das überhaupt oder so schnell möglich sein könnte. Stichwort Robotik, also AI trifft Robotik. Vielleicht erklärst du es uns nochmal, was ist jetzt das Besondere an diesen Chips und warum würde damit es möglich, dass AI Robotik trifft?
Genau, also erstmal ist es natürlich wichtig, dass immer die Plattform zur Software passen muss, ne? Also man spricht natürlich in AI sehr viel von datenverarbeitender Software und dafür braucht man natürlich auch die Hardware darunter. Deswegen sagte auch Peter Altman in dem Interview so schön, Computational Power ist das Allerwichtigste. Die wichtigste Währung der Zukunft wurde sogar so formuliert. Und dazu gehört natürlich auch Energie. Er spricht von Nuklearenergie als mögliches Haus, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Chips, die ausreichend hergestellt werden müssen. Und da gab es in dieser Woche eine Konferenz von Nvidia zu den Entwicklern und da gab es ganz spannende Announcements, und zwar zu beidem, was du angesprochen hast, zu den Chips und zu den Robotern. Und vielleicht sage ich nur ganz kurz was zu den Chips, weil das sind einfach nur Zahlen, die dort formuliert werden, worüber wir uns wahrscheinlich nicht so viel vorstellen können. Es gibt immer so in der Informatik Moores Gesetz, dass alle 2 Jahre sich Rechenpower verdoppelt. Haben wir schon längst überschritten. Und diesen Chip, es ist eine Blackwell GPU, also General Processing Unit, da wo gerechnet wird. 25 mal niedriger Energieverbrauch, dafür x-mal tausendfach schneller. Ich weiß nicht genau, welches Benchmark angenommen wurde, aber sehr viel schneller bei geringeren Kosten und Energieverbrauch. Und was natürlich jetzt auch immer mehr passiert ist, dass diese Chips wie auch die Prozessoren für Aufgaben entwickelt werden. Das heißt, diese Kooperation ist natürlich ganz eng zwischen AI-Entwicklung und Chip-Entwicklung und Softwareentwicklung, und die braucht es auch. Und das wird eben die kritische Währung sein. Also inwiefern sich Semiconductor skalieren, inwieweit die Rechenpower nach oben gefahren wird, inwieweit man die Data-Server bauen kann, inwieweit man Computational Power mit Ressourcen und Energie füttern kann. Und da gab es eben diesen Riesenwurf, Blackwell GPU findet man auch in den Medien von Nvidia, das ist das Ding. Und dann kamen die Roboter. Und davon möchtest du auch was hören, ne?
Naja, also pass auf, bei den Robotern habe ich mir Folgendes gedacht. Haben ja ganz viele andere auch, so einen Staubsauger, ne? Der so durchs Haus fährt und was weiß ich. Und da hat man mir vor ein paar Jahren gesagt, das ist so der Inbegriff des Smart Home. Eigentlich ist aber mein Staubsauger ziemlich doof, weil irgendwie lässt er wieder aus und sonst irgendwas. Also der ist ja eigentlich nur Sensoren getrieben. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, könnten ja Roboter wirklich intelligent werden. Also ich habe irgendwie was mitgekriegt bei Nvidia, dass die quasi in einem Altenheim sagen, der Bewohner hat Hunger, und dann identifiziert er das mit seiner AI an Bord richtig und sagt, dann könnte er möglicherweise einen Apfel gerne essen wollen und bringt ihm dann halt auch tatsächlich einen Apfel. Das könnte mein Staubsauger nicht, weil der würde an irgendeiner Ecke wieder hängen bleiben. Also worauf ich mit diesem etwas blöden Beispiel raus will, wäre das dann tatsächlich ein Schritt in ein Zeitalter, in dem Roboter so intelligent wären, dass sie nicht am Türrahmen hängen bleiben und uns tatsächlich irgendwie weiterhelfen können?
Naja, das, was wir jetzt mit GPT jeder von uns erleben kann, sehr leicht, muss ja nicht in dem Computer stecken bleiben. Das kann ja wunderbar in einen physischen Roboter reingehen, ja? Also dieses Verstehen der menschlichen Sprache und die Adaption auf das Visuelle, wo wir eben von gesprochen haben, das ist jetzt in einen Roboter gegangen. Und das ist das Projekt von NVIDIA, was sie vorgestellt haben, das heißt CROT. Wir hatten natürlich schon sehr erfolgreiche Roboterbeispiele, siehe Boston Dynamics. Aber jetzt ist eben das Spannende, wir bringen die künstliche Intelligenz und die Roboter zusammen. Und dazu braucht man zwei Dinge. Einmal sehr fließende Bewegung, sehr gutes Engineering, was die Bewegung und das Physische des Roboters angeht. Das haben wir bei Boston Dynamics gelernt. Und dann diese Autonomie, man spricht von Ende zu Ende Autonomie, also von Input zu Plan und Entscheiden zu Output. Also das, was in dem Roboter passiert, wenn er die Umwelt wahrnimmt, jemanden sieht, plant, okay, da könnte jemand einen Apfel brauchen, den nehmen und hinbringen. Und das gibt es auch ganz tolle Videos, also kann man auch mal googeln, wenn man möchte, also CROT, NVIDIA, Präsentation. Dort sieht man also, was diese Roboter schon können. Und sie lernen durch Observation des Menschen. Und das tun sie in realer Welt, aber auch in der Simulation. Die heißen ISAC Lab und ISAC Simulation. Das heißt, dieser Roboter lernt durch die Imitation von menschlichen Bewegungen. Und das wird dann nochmal simuliert. Und dann ist dann noch die Computerarchitektur davon, also diese Chips und alles exakt dafür gebaut von NVIDIA, kommt alles zusammen. Man hat also diese multimodale Intelligenz im physischen Körper. Und ich weiß nicht, hast du auch schon von der Kooperationsmöglichkeit mit Mercedes-Benz gelesen? Das kam auch gerade in die News.
Am Rande, also weil es natürlich auch das Thema Autos in irgendeiner Weise betreffen wird, genau.
Ja, und da geht es aber auch genau um diese Art Robotern. Also Apptronic ist da noch ein Spieler. Also das ist eben auch diese Firma, die das entwickelt. Und da ist jetzt gerade in den Medien Apptronic kooperiert mit Mercedes-Benz. Die wollen Roboter an die Produktion stellen. Und jetzt wird's spannend. Ich habe mir das mal eben aufgeschrieben. Die sind 1,73 Meter groß, 73 Kilo schwer und können 25 Kilo tragen. Die sind also mit den typischen menschlichen Maßen ausgestattet, um in einer Umgebung arbeiten zu können, wo sonst Menschen arbeiten. Wenn man das mal mit mir vergleicht, bin ich irgendwie 1,78, nur 1-2 Kilo schwerer als der Roboter, kann aber... Das habe ich auch jetzt gelernt. Es gibt eine menschliche Grenzhublast, was man also in häufigen Heben maximal heben soll. Das ist bei Frauen nur 15 Kilo, bei Männern schon deutlich mehr. Aber das ist jetzt die Idee. Also neben den Roboterarmen, die wir alle eben schon kennen, humanoide Roboter an die Produktion zu stellen. Und die sollen dann für körperlich fordernde Arbeiten eingesetzt werden, für das, was wiederholt Bewegungsabläufe sind. Machen dann dabei noch Qualitätskontrolle, habe ich gelesen. Das können die dann auch noch schnell zwischendurch machen. Sind natürlich nie müde und arbeiten dann 24 Stunden, wenn es sein muss. Aber können dann natürlich in diesen Umgebungen arbeiten, die für Menschen konzipiert sind. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Und da gibt es jetzt eine Kooperation mit Mercedes, ja.
Ich muss gerade an eine uralte Platte von einer Band namens Kraftwerk denken, aus dem Jahr 1978, glaube ich, war das. Und das Album und der dazugehörige Song hießen Die Menschmaschine. Und ehrlich gesagt, also ich meine, damals war das irgendwie alles Science Fiction, dass Mensch und Maschine irgendwie verwachsen könnten. Aber ist das jetzt wirklich vielleicht dann auch schon so ein Schritt zu so Mensch-Maschinen? Oder ist das noch Utopie?
Ja, genau. Also es gibt natürlich noch diese ganze, wo man sich selbst als Mensch mit Technologie irgendwie ausstatten kann. Das ist ja auch nochmal ein weites Feld, ne? Also wie man sich selbst noch die Technologie in seinem eigenen Körper ausnutzen kann. Aber erstmal, dass es natürlich eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ist, das ist es ja jetzt auch. Also wir sprechen ja immer gerne bei KI von Ersetzen und Jobs, die wegfallen. Aber es ist ja so, dass neue Jobs entstehen in dem Zusammenspiel mit der künstlichen Intelligenz. Es gibt einfache, wiederkehrende Dinge, die vielleicht ersetzt werden, auch vielleicht mehr komplexere Dinge. Aber es gibt natürlich eine Mensch-Maschine-Kooperation. Aber wir sind eben auf dem Weg mit der allgemeinen generativen Intelligenz, dass wir künstliche Intelligenz haben, die permanent forschen kann, Business ausführen kann, arbeiten kann. Wir haben also Nonstop-Forschung, Nonstop. Das Interessante ist ja, dass ja auch wieder die KI dabei hilft, neue Chips zu generieren und die eigene Software zu verbessern. Also in dieser konzeptionellen Phase der Chip-Entwicklung und der AI-Entwicklung findet ja künstliche Intelligenz auch wieder statt, weil sie ja natürlich auch in der in der Lösungsphase dann auch wieder der Booster ist. Und das hat natürlich dann auch erstmal ökonomische Anreize für Firmen, weil man dann natürlich diese Möglichkeit hat, das eben an die KI outzusourcen. Also es sagt auch Sam Altman, es ist ein ethisches Thema und er sieht jetzt nicht 0% die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht. Also er hat schon etwas Sorge, er hat gesagt, dass etwas teletraisch schieflaufen kann. Also sie denken immer wieder auch darüber nach. Aber es kann eben auch ein Weg sein, neue Lösungen für unsere alten Krisen zu finden. Klimawandel, politische Krisen, was auch immer. Also dass es auch eben die Lösung gibt für Energiequellen, die uns allen zugutekommen, so dass wir dann eben nicht mehr arbeiten müssen und eben uns einfach anders versorgen können. Es wird sich auf jeden Fall, die Welt wird sich verändern. Und um es eben positiv zu sagen, bisher wurde auch so schön besprochen, war der Mensch immer irgendwann wieder zurück auf den Punkt gekommen, dass er lieber mit dem Menschen eben auch interagiert und eben auch den Menschen sehen möchte. Und das werden wir jetzt ja nicht plötzlich verlieren. Und es ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich glaube, dieses Jahr 2024 wird super spannend.
Das Lustige ist, dass Sam Altman vorhin, also hast du noch zitiert, gesagt hat, er hätte es jetzt gerne ein bisschen ruhiger. Und ich hätte jetzt gerade schon in so einer ersten Zusammenfassung gesagt, also nach ruhiger klingt das jetzt alles nicht. Im Gegenteil, also nach allem, was du erzählst, würde ich sagen, so dramatisch schnell und in solch großen Sprüngen ging es doch schon lange nicht mehr.
Er versucht, eine inkrementelle Entwicklung auf eine exponentielle Kurve zu packen. Also die Kurve ist exponentiell. Aber natürlich, er versucht es in Schritten auszurollen und etwas kleiner zu machen. Aber die Entwicklung ist völlig explosionsartig, absolut. Und wir müssen sehen, dass wir mitkommen und das einfach spannend verfolgen und uns darüber Gedanken machen, wie wir mit der KI gemeinsam arbeiten können. Ich habe auch schon gelesen, dass die KI ja viel besser Examen und Arbeiten korrigieren kann als Professorinnen. Und das darf jetzt eben nicht zu einer lebenden Angst bei mir führen, sondern dazu, wie kann ich mit KI gemeinsam ein tolles Level an Akademik und Studium für die Studierenden schaffen und nicht dagegen kämpfen.
Zum Thema Kurven, liebe Kinder und liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt alle gut in Mathe aufgepasst, weil sonst versteht ihr spätestens jetzt überhaupt nichts mehr. Eine andere Geschichte, Iris, nochmal, das hat dann auch nichts mit Kurven und Kurvendiskussionen zu tun, sondern nochmal mit der Frage nach dem erweiterten Verstand, nach dem Zusammenwachsen von Mensch oder Maschine, aber bei einem ganz anderen Thema. Interessanterweise ausgerechnet die Telekom hat unlängst in Barcelona ein Handy vorgestellt, das komplett ohne Web und ohne App und was weiß ich was auskommen soll. Es ist noch ein Prototyp und de facto greift es natürlich jetzt noch auf irgendwelche Apps zurück, aber der Gedanke ist, du hast also jetzt nicht mehr deine 30 Apps auf dem Startbildschirm, sondern dieses Handy ist komplett KI gesteuert und erfüllt damit logischerweise auch so eine Assistentenfunktion, ne? Wie dein Roboter, der dir einen Apfel hinlegt. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr da sitzen und sagen, auf welcher App kann ich jetzt einen Zug buchen, sondern du sagst deinem persönlichen Assistenten, mach mal. Und der macht dann. Lustig finde ich übrigens, vor 20 Jahren gab es ja schon mal den Begriff PDA, ne? Dein persönlicher digitaler Assistent, der irgendwie alles war, bloß kein Assistent und auch nicht sonderlich digital. Aber das ist doch jetzt eigentlich auch so ein Weg in eine Richtung, wo du sagst, eigentlich ist meine Benutzeroberfläche nur noch, ja, ähnlich wie bei Alexa oder sowas, ich sage jemanden, mach mal. Und wo die Information herkommt und wie das alles entsteht, eigentlich nicht mehr meins.
Exakt. Ja, und daran, ich bin auch manchmal sehr frustriert. Ich habe tatsächlich ein Smart-Home-System zu Hause, was man ja eigentlich vielleicht nicht haben sollte. Aber dann denke ich manchmal auch, es wäre schön, wenn da ein bisschen mehr KI dahinter wäre. Aber es ist so. Das ist nachher eine Schnittstelle. Und Intelligenz ist einfach da, wie wir jetzt im Moment Strom haben. Und dann möchten wir vermutlich auch, dass die KI sich eben ganz viel über uns merkt und uns gut kennt und eben personalisiert, dass wir genau das bekommen an Informationen oder Support, was wir eben benötigen, weil die KI uns eben gut kennt. Wann wir hungrig sind, durstig sind, ein Beispiel eben mit dem Apfel. Und da kommen wir dann eben zu dem Thema Vertrauen. Und zu dem Thema Privatsphäre und zu dem Thema, können wir als Nutzerin das selbst dann noch entscheiden oder was können wir das selbst noch steuern, was dann eben von uns wo sichtbar ist. Und das ist eben genau die Frage. Ich glaube, wir können uns das alle einerseits sehr gut für uns vorstellen, diesen persönlichen, personalisierten Assistenten für uns zu haben. Und der Weg geht ganz klar dahin. Mit der multimodalen, generativen, künstlichen Intelligenz brauchst du nur noch eine Schnittstelle und die kann über Sprache erfolgen. Und dann ist Information und Intelligenz einfach da und die nutzen wir und sie kann sich dann noch auf uns personalisieren. Und das ist auf jeden Fall ein Zukunftsszenario, was gar nicht unwahrscheinlich ist.
Das würde doch aber das vielleicht noch zum Schluss raus bedeuten, dass wir auch nochmal eine gravierende ökonomische Umwälzung erleben, weil letztendlich mit dem, was du sagst, etliche von den jetzigen bestehenden Geschäftsmodellen, gerade im Bereich Information, Medien natürlich auch, letztendlich kaputt gehen. Also mal ganz banal gesagt, für was brauche ich dann noch eine Suchmaschine, die mir dann 500 Links auswirft, wenn ich eine im Idealfall genau auf mich zugeschnittene und korrekte Antwort bekomme? Wofür brauche ich noch journalistische Portale, wenn ich künftig sage, fass mir den Tag in meinen personalisierten Nachrichten zusammen und ich gehe vielleicht gar nicht mehr auf süddeutsche.de oder auf den Spiegel oder sonst wohin? Heißt das nicht letztendlich, dass das, was wir bis jetzt als Internetökonomie irgendwo kennen, massiv bedroht ist?
Ja, Andre Kapathy, der war auch bei OpenAI, der hat gesagt, dass autonome Systeme von AI auf jeden Fall den Menschen bei den meisten wirtschaftlich wertvollen Aufgaben übertrumpfen kann. Und genauso wird es Bereiche des Lebens inklusive Geschäftsmodelle ersetzen. Und auch eben Systeme, die jetzt gerade aufgebaut werden auf der alten KI des letzten Jahres, muss man dazu sagen, dass das dann auch obsolet wird.
Die alte KI.
Die alte KI aus 2023,
ja.
Erinnerst du dich?
Ja, genau. Genau.
Und das kann obsolet werden. Und das kann dieses übertreten und übertreffen. Und deswegen drückt er eben auch etwas auf die Bremse, weil er eben sagt, wir müssen uns eine Chance geben und man muss das ernst nehmen und man muss darüber besprechen, was das gesellschaftlich bedeutet. Aber positiv gesprochen kann es uns viele Probleme lösen. Es kann uns eine neue Welt aufbauen für alle Star Trek-Fans unter uns. Das ist ungefähr das, wie sie in diesem Welt gelebt haben. Und es gab dort auch einen Data, also das passt jetzt zum Thema Robotik. Aber ja, es wird unsere Welt verdammt verändern.
Puh.
Wir machen also trotzdem jetzt, weiter, Christian.
Ich musste jetzt trotzdem gerade mal durchschnaufen, weil ich war am Anfang, dachte ich mir, oh, Iris sagt, das Jahr wird ein bisschen ruhiger und jetzt hauen wir uns gerade die
unruhiger.
Dinge um die Ohren. Es ändert brutal alles.
Ja, und wir sind mitten dabei und wir können diese spannende Zeit erleben und wir werden mitgestalten. Wir werden nicht nur passiv zuschauen, wir werden mitgestalten und werden überlegen, wie das in unserem Job in unserer Umgebung gestaltet werden kann.
Dann habe ich jetzt noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich entscheide mich doch für den Vorruhestand oder ich sage, ich hänge noch ein paar Jahre dran, weil es jetzt gerade wirklich richtig spannend wird.
Häng ein
mal
paar
gucken.
Jahre dran.
Ich denke nach der Folge mal drüber nach, zu welcher persönlichen Konsequenz das bei mir führen wird. Fürs Erste, Iris, herzlichen Dank mal wieder für deine Einschätzungen zu diesen super aktuellen und hochinteressanten Themen. Das lassen wir jetzt dann alle erstmal sacken und dann hören wir uns in ein paar Wochen zur nächsten Folge mit dir wieder.
Super,
fürs Erste ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Vielen Dank, Iris.
Tschüss.